Heute befassen wir uns mit Erinnerungsgesetzen. Das sind Gesetze, die festlegen, wie über historische Gewaltverbrechen, etwa den Holocaust, öffentlich gesprochen werden darf und wie an sie erinnert werden soll. Was haben diese Gesetze mit unserer Gegenwart und Zukunft zu tun? Darum geht es in dieser Folge von Nachgehakt. Wie funktioniert eigentlich? Was ist ein? Aber warum? Als Pendant zu unserem 15-minütigen Podcast-Format kurz gesagt, nehmen wir uns im Podcast Nachgehakt mehr Zeit und gehen verschiedenen Fragen ausgiebig auf den Grund. Hier geht es um Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, von mittelalterlichen Handschriften bis zum Quantencomputing. Mein Name ist Laura Räuber, ich mache in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die Podcasts und damit herzlich willkommen zu Nachgehakt. Heute hören Sie ein Gespräch zwischen Ida Richter vom Forschungsprojekt Kultur und politische Entscheidung in der modernen Demokratie der BRDW und der Juristin Dr. Paula Rhein-Fischer von der Universität zu Köln. Es geht um die politischen Prozesse hinter Erinnerungsgesetzen, ihre Wirkung und die Frage, ob sich Erinnerung überhaupt gesetzlich regeln lässt. Und damit blicken wir nicht nur zurück in die Geschichte, sondern auch in die mögliche zukünftige Gesetzgebung. Zum Beispiel bezüglich aktueller Konflikte wie in Gaza. Los geht's!
Ich spreche heute mit Paula Rhein-Fischer aus Köln. Wir kennen uns von der Abschlusskonferenz des Memocracy-Projekts, die letztes Jahr im Herbst in München stattfand, und duzen uns deshalb. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst, Paula.
Ja, klar, sehr gerne.
Jetzt habe ich gerade schon das Forschungsprojekt mit dem Titel Memocracy erwähnt. Dabei wurde von einem internationalen Team Erinnerungsgesetzgebungen in Polen, Ungarn, Russland, der Ukraine, den baltischen Ländern sowie Deutschland untersucht und aus juristischer Sicht eingeordnet. Und Paula Rhein-Fischer hat die Fallstudie zu Deutschland bearbeitet. Könntest du vielleicht zum Einstieg erklären, erstens, was Erinnerungsgesetze eigentlich genau sind? Außerdem, was hat es mit dem Titel des Memocracy-Projekts auf sich und warum habt ihr genau diese Länder ausgesucht zur Untersuchung?
Also, mit Erinnerungsgesetzen bezeichnen wir eigentlich als Wissenschaftler vor allem Rechtsvorschriften, die das Erinnern bestimmter historischer Erfahrungen dann rechtlichen Vorgaben unterwerfen. Also es ist ein Begriff, der jetzt nicht offiziell in Gesetzen irgendwo existiert, sondern der einfach sich herausgebildet hat durch die Wissenschaft. Und ein ganz prominentes Beispiel ist der Tatbestand der Holocaust-Leugnung. Er verbietet uns ja nicht nur, den Holocaust zu leugnen, sondern auch ihn zu billigen oder ihn zu relativieren. Und damit schränken wir in einer Art und Weise eben die Art und Weise ein, wie wir über den Holocaust sprechen dürfen. Und letztlich hat das natürlich auch Auswirkungen darauf, wie wir an den Holocaust uns selbst erinnern. Und wenn du nach unserem Memocracy-Projekt fragst, dann vergleichen wir hier die Erinnerungsgesetze eben in Deutschland und die Länder, die du schon genannt hast, Polen, Ungarn, die baltischen Staaten um Ukraine und Russland. Und Ausgangspunkt war bei unserem Projekt die Beobachtung, dass wir in Staaten wie Deutschland Erinnerungsgesetze und eben zum Beispiel den Tatbestand der Holocaust-Leugnung als sehr legitim empfinden. Wir sagen immer, ja, das brauchen wir, um unsere Demokratie zu schützen. Aber in manchen anderen Ländern, und dazu gehören eben die Länder, die wir uns ebenfalls angeschaut haben, wird hier teilweise auch Geschichtspolitik und Geschichtsrecht für nicht rechtsstaatliche Zwecke und gerade eher von autoritären Strömungen benutzt und instrumentalisiert. Wir sehen das zum Beispiel an Gesetzen in Polen, wo es zum Beispiel dazu kam, dass die Aussage, dass ein Teil der polnischen Bevölkerung auch mit Nationalsozialisten zusammengearbeitet hat und an den Verbrechen beteiligt war, dass diese Aussage tatsächlich verboten ist und eben teilweise früher mal strafrechtlich verfolgt wurde und jetzt jedenfalls auch noch zivilrechtliche Konsequenzen hat. Und in Russland sieht man das noch stärker, da ist es zum Beispiel verboten, Kritik an der Sowjetunion zu äußern. Und wir haben uns eben überlegt, wann kippt eine legitime Erinnerungsgesetzung in eine illegitime? Und das wollten wir mit diesem Begriff Memocracy ausdrücken. Memo, Erinnerung, Cracy, sozusagen die Regierung der Erinnerung durch Recht. Und so haben wir diesen Begriff sozusagen verwendet, um eben diesen Kipppunkt ein bisschen darzustellen.
Ja, total spannend. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass es Unterschiede gibt zwischen Deutschland und den anderen untersuchten Ländern. Vor allem, was dieses Empfinden legitim versus illegitim angeht. Habt ihr noch andere Unterschiede ausgemacht oder würdest du das auch so stark machen, dass es einen besonderen Unterschied zwischen Deutschland und den anderen Ländern gibt?
Genau, also ich möchte nicht so verstanden werden, dass die deutschen Gesetze irgendwie die besseren sind im Vergleich zu anderen. Es ist auch so, dass die deutschen Gesetze ihre Probleme haben. Da können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber der wesentliche Unterschied liegt tatsächlich darin aus meiner Sicht, wie sehr diese jeweiligen Länder durch ihre Gesetze Selbstkritik zulassen oder sogar verlangen. Also wenn wir uns eben deutsche Gesetze angucken, bei denen es ja gerade um das Herausstellen des Holocaustes und anderer nationalsozialistischer Verbrechen geht, dann geht es hier darum, dass wir eigentlich anerkennen wollen, was Deutschland in seiner Vergangenheit falsch gemacht hat, während wir in vielen anderen Ländern umgekehrt sehen, dass die Geschichte so ein bisschen reingewaschen wird. Wir sehen das ganz stark in Russland, dass eben sowjetische Verbrechen überhaupt nicht anerkannt werden und dass damit eben auch eine Auseinandersetzung mit diesen Verbrechen überhaupt nicht geschehen kann. Und das ist sozusagen eigentlich der Kernunterschied zwischen diesen Ländern. Wir sehen teilweise auch, dass Länder ihren Opferstatus, der natürlich auch zu einer gewissen Weise existiert, also ganz, ganz klar, aber dass dieser Opferstatus eben so herausgestellt wird, dass diese Länder alleine Opfer waren und eben auch nicht in irgendeiner Weise mitbeteiligt waren an Verbrechen. Und das ist eben das Wesentliche, was eben diese Länder voneinander unterscheidet.
Und jetzt hast du viel über Holocaust-Leugnung schon gesprochen als zentrales Beispiel für ein Erinnerungsgesetz. Welche anderen Kategorien habt ihr noch identifiziert an Erinnerungsgesetzen und gibt es da eine Differenzierung zwischen verschiedenen Arten von solchen Gesetzen?
Ja, wir haben das so ein bisschen unterschieden zwischen solchen Gesetzen, die wirklich explizit die Erinnerung regeln. Und dazu gehören eben alle Gesetze, die explizit, insbesondere in Deutschland, an den Nationalsozialismus anknüpfen. Es ist interessant, dass wir wirklich ganz wenige andere Gesetze haben, die mal explizit an ein anderes historisches Ereignis anknüpfen. Ich kann da jetzt das Beispiel nennen, es gibt im deutschen Richtergesetz die Vorgabe, dass die juristische Ausbildung in den Universitäten in Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und auch mit dem SED-Regime, also der Diktatur in der DDR, stattfinden muss. Und das ist eben mal ein ganz, ganz sehr seltener Fall, wo eben auch die DDR-Vergangenheit mal explizit im Gesetz erwähnt wird. Ansonsten haben wir wirklich nur explizite Gesetze zum Nationalsozialismus. Und wir haben von diesen expliziten Gesetzen unterschieden die Gesetze, die wir quasi Erinnerungsgesetze nennen. Also solche Rechtsvorschriften, die erst in ihrer Anwendung erinnerungspolitisch werden und eben erst im Ergebnis letztlich dazu führen, dass die Erinnerung geregelt wird. Ein Beispiel wäre die Vorschrift, die wir in Deutschland zum Beispiel zum Parteiverbotsverfahren haben. Es gab in der Vergangenheit zwei erfolgreiche Parteiverbotsverfahren alleine. Das waren in den 50er Jahren die SRP, die Sozialistische Reichspartei und die KPD. Und bei der SRP handelte es sich ja gerade um eine Art Nachfolgeorganisation für die NSDAP. Und das Bundesverfassungsgericht, das dieses Verbot ausgesprochen hat, hat auch ganz stark damit argumentiert, dass diese Partei letztlich das Gedankengut der NSDAP weiterträgt. Und dass eben das deutsche Grundgesetz gerade einen Kontrapunkt zu dieser Vergangenheit setzen wollte. Also es war eine ganz geschichtspolitisch aufgeladene Argumentation. Und man wollte eben diese Ideologie einhegen. Und das ist eben jetzt so ein Fall, wo wir sagen würden, das ist letztlich auch eine Art von Erinnerungsgesetz. Wir wollen damit eigentlich die Erinnerung an den Nationalsozialismus auch schützen.
Im Rahmen unseres Projekts an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften interessieren wir uns insbesondere für das Zustandekommen von politischen Entscheidungen in Demokratien. Also während der Fokus sonst oft auf den Folgen von Entscheidungen liegt, geht es uns um das davor. Und du sagtest ja, dass der eigenständige Straftatbestand der Holocaustleugnung eine der einschlägigsten gesetzlichen Bestimmungen zur Erinnerung ist. Und dieser Zusatz wurde Mitte der 90er Jahre zum Paragraphen 130 des Strafgesetzbuchs hinzugefügt. Könntest du am Beispiel dieses Paragraphen beleuchten, unter welchen Umständen es zu der Entscheidung kam, Holocaustleugnung explizit zu kriminalisieren?
Sehr gerne. Also das ist nämlich eine spannende Geschichte. Ich werde auch häufig gefragt, wieso gerade in den 90er Jahren. Das ist ja eigentlich ein merkwürdiger Zeitpunkt. 1994 hat man den 130 Absatz 3 geschaffen. Tatsächlich ist die Geschichte sehr viel länger. Also seit 1960 gab es schon den Tatbestand der Volksverhetzung. Also die Norm, die sagt, wenn man eine Aussage tätigt, mit der man zu Gewalt oder Hass aufruft gegen eine Gruppe, eine bestimmte, dann ist das eben schon strafbar. Und auf dieser Grundlage hat man schon sehr lange die Holocaustleugnung für strafbar gehalten, die Gerichte. Aber nur eine Holocaustleugnung, die besonders stark war in so einer Weise. Wir sprechen davon einer qualifizierten Holocaustleugnung, also eine Holocaustleugnung, die dann noch verbunden war mit der Aussage, naja, den Holocaust gab es nicht, aber er ist außerdem noch sogar eine Erfindung von Juden. Es handelt sich hier um eine Verschwörungstheorie, also eine Aussage, die sozusagen noch über die einfache Holocaustleugnung hinausgeht. Während die einfache Holocaustleugnung unter den Tatbestand der Beleidigung fiel, und zwar Beleidigung der heute in Deutschland lebenden Juden. Und das war eigentlich die Rechtslage für eine sehr lange Zeit. Zeit. Und als dann aber die Erinnerungskultur in Deutschland die Fahrt aufnahm mit der Studentenbewegung in den 60er Jahren und auch mit der Ausstrahlung der Serie Holocaust, mit Weizsäckers Rede 1985, der erstmals von dem 8. Mai als einem Tag der Befreiung sprach, damals kam es zu dem Versuch, erstmals 1982 und dann noch einmal 1984 einen expliziten Straftatbestand der Holocaust-Leugnung zu schaffen. Aber das war sehr umstritten damals. Die liberal-konservative Regierung war damals dagegen. Ich habe ein Statement von Karl Mildner, einem Politiker der CDU, gefunden, der etwa vor dem Eindruck warnte, es gebe eine richterliche Kompetenz im Bereich der historischen Tatsachenfeststellung. Dabei sei diese Sache doch gar nicht Aufgabe der Richter, sondern eigentlich Aufgabe von Politik und Geschichtswissenschaft und auch der Bildung. Und damit ist es eben gescheitert. Man hat dann ganz einfach nur, das war so eine Art kleine Beschwichtigung derer, die das gerne wollten, die Beleidigungstatbestände dahingehend reformiert, dass man gesagt hat, nun, wir brauchen für die Verfolgung, die Strafverfolgung für Holocaust-Leugnung insbesondere, aber eben auch für andere Beleidigungen der Opfer des Nationalsozialismus, brauchen wir keinen Strafantrag, sondern das können wir schon von Amtswegen machen. Das heißt einfach so vom Staat. Im Wesentlichen auch deshalb, weil viele Opfer eben ja gar nicht mehr am Leben waren. Das heißt, die konnten gar keinen Strafantrag mehr stellen. Und dann ist es tatsächlich zu der eigentlich wirklichen Debatte über nochmal einen expliziten Tatbestand in den 90er Jahren gekommen. Und Auslöser war dafür interessanterweise ein Gerichtsurteil 1994. Der EBGH, der Bundesgerichtshof, hat hier ein Urteil aufgehoben, in dem ein führendes Mitglied der NPD behauptet hat, seine Nachforschungen hätten ergeben, die angeblichen Gaskammern in Auschwitz seien bloße Desinfektionseinrichtungen. Also eine ganz klare Leugnung des Holocaustes. Und das Gericht befand, dass hier aber noch eine notwendige Identifikation mit dem Nationalsozialismus eben fehlte, um als Volksverhetzung strafbar zu sein. Das untere Gericht hat dann zwar erneut wegen der Volksverhetzung verurteilt, aber es hat strafmildernd eine ganz skandalöse Aussage getätigt. Es hat nämlich gesagt, dass sie strafmildernd berücksichtigen können, dass der Angeklagte davon motiviert war, den Widerstand innerhalb der deutschen Bevölkerung gegen jüdische Forderungen wegen des Holocaustes zu stärken und dass ja 50 Jahre in Deutschland nach dem Holocaust Deutschland noch von solchen Forderungen überzogen würde, während andere Länder ihre Massenverbrechen überhaupt nicht aufgearbeitet hätten. Und es kam dann eben zu einer großen Debatte nach dieser Entscheidung und das hat das Ganze ein bisschen befeuert und im Zuge dieser Debatte kam es auch noch zu antisemitischen Vorfällen in den 90er Jahren, sodass dann im Parlament sehr schnell ein Konsens sich dafür gebildet hat, dass wir doch so einen expliziten Holocaust-Leugnungstatbestand brauchen und der dann eben 1994 tatsächlich auch verabschiedet wurde.
Ja, nach diesem Überblick über die Debatten in den 1980ern und 1990er Jahren, wie sieht es heute damit aus? Sind Argumente ähnlich gelagert oder stehen vielleicht jetzt andere Aspekte im Fokus? Und worin besteht heute die Kritik an Erinnerungsgesetzen in Deutschland? Und wo siehst du aus juristischer Perspektive selber die Probleme?
Ja, also die Argumente sind zum Teil ähnlich, zum Teil ein bisschen anders. Also die ähnlichen Argumente gegen diese Gesetzgebung oder die Kritik ist natürlich nach wie vor die, dass wir eigentlich mit einem Gesetz, das die Geschichte oder die Erinnerung an die Geschichte regelt, etwas in die juristische Welt verschieben, das da eigentlich nichts zu suchen hat, dass es eigentlich Sache der Historiker sein sollte. Was sich ein bisschen verschoben hat, ist dieser Aspekt, dass wir heute sehr viel stärker darüber diskutieren, ob der Holocaust etwas Einzigartiges ist oder nicht und ob wir es eben auch rechtlich so anerkennen sollen. Das ist nämlich eben im Gesetz wird das ja sehr deutlich, dass wir eben den Holocaust als etwas ganz Gravierendes und als nichts mit anderem vergleichbar sehen. Und diese Singularitätsthese, die ja auch außerhalb der rechtlichen Debatte diskutiert wird, das wird eben auch im Recht sehr, sehr stark diskutiert. Insbesondere eben in Bezug auf andere Verbrechen. Warum haben wir nicht entsprechende Tatbestände für die Kolonialvergangenheit? Warum nicht für die SED-Diktatur? Zu anderen ist eine Debatte eben auch die, wird eigentlich die jüdische Perspektive genügend berücksichtigt? Zu häufig werden Juden zum Opfer stilisiert gesehen und eben nicht sozusagen in die Debatte auch ausreichend mit einbezogen. Das ist die Kritik, die ebenfalls gemacht wird. Und dann gibt es von einem anderen Blickwinkel eben auch noch die Kritik an diesen Gesetzen, dass sie vielleicht nicht ausreichen, weil sie eben gar nicht genug tun gegen Rechtspopulisten, wie wir zum Beispiel jetzt an der Debatte im AfD-Verbotsverfahren, das es ja noch nicht gibt, aber über das wir eben diskutieren, auch eher sehen. Und das, was eigentlich bei allen diesen Problemen so ein bisschen mitklingt, ist immer dieses, das ist eben auch ein rechtliches Problem, inwieweit wir durch diese Gesetzgebung eigentlich Opfer hierarchisieren und eben sagen, die einen historischen Verbrechen waren schlimmer als die anderen und damit ja sozusagen auch den Menschen, die von einem anderen Regime verfolgt und ermordet wurden, letztlich doch eine Art abverlangen, dass sie eigentlich sagen, es ist nicht ganz so schlimm gewesen wie die Opfer des Nationalsozialismus. Und das ist ganz interessant, diese Debatte wird eben auch außerhalb von Deutschland geführt und es kam zu einer ganz spannenden Entscheidung 2015 vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in dem sogenannten Perinczek-Fall. Da ging es um eine Schweizer Verurteilung auf eines türkischen Politikers in der Schweiz, der eben deutlich gemacht hatte, er erkennt nicht an, dass die Taten des Ottomanischen Reichs nach dem Ersten Weltkrieg, dass die eben ein Genozid seien. Und das Schweizer Gesetz war eben ein allgemeiner Genozidleugnungstatbestand und hat eben diese Person dann entsprechend verurteilt. Und der Gerichtshof hat hier diese Verurteilung nicht mitgetragen, hat gesagt, wir lassen zwar zu, dass die Staaten Holocaustleugnung unter Strafe stellen, aber nicht die Leugnung anderer Völkermorde, in dem Fall zumindest. Und das war eben sehr, sehr umstritten, wie man das begründet hat. Man hat letztlich einen Weg gefunden, das zu begründen, ohne zu sagen, das war jetzt irgendwie ein schlimmeres Verbrechen als das andere. Aber es ist eben dabei geblieben, dass dieses Symbol letztlich doch in die Welt getragen wurde. Holocaustleugnung, das können wir bestrafen, die Leugnung anderer Völkermorde nicht. Und das ist eben diese Debatte, die wir mit der Hierarchisierung führen. Und einen letzten Punkt will ich noch erwähnen bei den aktuellen Kritikpunkten oder Konflikten, dass wir uns vor allem eben in Bezug auf aktuelle Konflikte diese Frage stellen. Wir sehen das ganz deutlich mit dem Konflikt in Gaza, mit dem Krieg in Gaza. Wir haben zum Beispiel jetzt eine neue Vorschrift im Staatsangehörigkeitsrecht, die uns vorschreibt oder die eben vorschreibt, ein Ausländer könne nur dann eingebürgert werden, wenn er auch anerkennt, die besondere historische Verantwortung Deutschlands für den Nationalsozialismus und insbesondere gegenüber Juden. Und das ist eben ein ganz, ganz starker und ein sehr, sehr umstrittenes Vorhaben gewesen, weil wir jetzt sozusagen uns immer die Frage stellen müssen, was heißt das erstmal konkret? Können jetzt eigentlich Menschen nicht mehr in Deutschland eingebürgert werden, wenn sie den Staat Israel in Frage stellen? So hat es die Rechtsprechung bisher tatsächlich gesehen. Oder müssen wir das sozusagen weicher auslegen? Und was bedeutet das konkret? Und wie weit können wir eigentlich mit unserer eigenen Vergangenheit gehen, wenn wir jetzt daraus gehend aktuelle Konflikte bewerten, wie wir das eben jetzt in Gaza und häufig müssen?
Vielleicht hier anknüpfend an diese Frage von Einbeziehung anderer Massenverbrechen und Hierarchisierung. Würdest du sagen, dass die neue Gesetzgebung, die 2022 eingeführt wurde, die das öffentliche Billigen, Leugnen und gröbliche Verharmlosen von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen unter Strafe stellt, dass die da Abhilfe schaffen könnte oder gibt es da eigentlich nur weitere Probleme? Also die geht natürlich weit über die jetzigen Bestimmungen, die vorigen Bestimmungen zur Holocaustleugnung hinaus. Und war eine Reaktion auf ein Verfahren, das die Europäische Kommission gegen Deutschland angestrengt hat, wegen nicht genügender Umsetzung einer Richtlinie von 2008. Vielleicht könntest du dazu auch noch ein bisschen was sagen und welche Rolle diese europäische Dimension vielleicht auch spielt.
Es ist tatsächlich so, dass die EU 2008 bereits einen Rahmenbeschluss erlassen hat, in dem sie gesagt hat, wir müssen tatsächlich verpflichtend, alle Staaten müssen die Leugnung dieser Massenverbrechen, die du genannt hast, allgemein unter Strafe stellen. Zumindest dann, wenn sie zu Hass oder Gewalt, die Aussage zu Hass oder Gewalt aufruft. Diese Einschränkung, die ist wichtig, weil sie eben nochmal enger ist und das Ganze enger macht als ein allgemeiner Leugnungstatbestand. Und interessant an dieser Richtlinie ist, dass auch Deutschland diese Richtlinie oder diesen Rahmenbeschluss sehr stark gepusht hat. Damals, das Ganze ist also ergangen unter der deutschen Ratspräsidentschaft, im Endeffekt verabschiedet worden. Und jetzt mussten dann eben im Laufe der Jahre alle EU-Mitgliedstaaten diese Richtlinie tatsächlich umsetzen. Und das ist nur sehr zögerlich geschehen. Und Deutschland hat das eben auch erst aufgrund eines Vertragsverletzungsverfahrens gemacht, das hast du gerade gesagt, und hat dann einen allgemeineren Leugnungstatbestand eingeführt, der genau das sagt. Jetzt müssen eben alle Leugnungen und Verherrlichungen und Relativierungen solcher Massenverbrechen grundsätzlich auch bestraft werden, wenn sie eben zu Hass oder Gewalt aufrufen. Und damit ist verbunden schon die Idee, dass man eigentlich versucht, einer Hierarchisierung von diesen Gewalttaten und Verbrechen entgegenzuwirken natürlich, weil wir jetzt sagen, wir wollen allgemeinen Tatbestand schaffen, wobei der Rahmenbeschluss auch ganz explizit nochmal den Holocaust oder die Massenverbrechen unter dem Nationalsozialismus hervorhebt, in einer anderen Vorschrift. Also die sind weiterhin sozusagen nochmal abgesetzt. Aber es soll eben schon dazu kommen, dass wir jetzt generell das Ganze etwas breiter sehen. Das kann man gut oder schlecht finden. Also das Ganze ist natürlich als Idee vielleicht nicht verkehrt, dass man sagt, wir wollen eigentlich alle Opfer auf eine Stufe stellen. Andererseits führt das natürlich dazu, dass wir jetzt damit erhebliche Probleme im Umgang ja auch mit der Debatte über solche Verbrechen bekommen. Also wenn wir uns jetzt gerade den Konflikt in Gaza mit Israel angucken, dann sehen wir da, dass die juristischen Bewertungen, ob das ein Völkermord ist oder nicht, dass das meilenweit auseinandergeht. Es gibt ein Verfahren vor dem IGH, vor dem Internationalen Gerichtshof, das da anhängig ist. Darüber, wir wissen noch nicht, ob es ein Völkermord ist. Und selbst wenn der internationale Gerichtshof das aussprechen sollte, dass es einer ist oder dass es keiner ist, dann muss es ja keine bindende, also da müssen wir natürlich trotzdem noch weiter darüber diskutieren können. Wir können uns ja nicht von einem Gericht vorschreiben lassen, was es sozusagen ist. Und insofern sehe ich das schon nicht so ganz unproblematisch, wenn man jetzt eben so eine weite Strafbarkeit einführt, weil einfach die Meinungsfreiheit dadurch schon sehr stark eben eingeschränkt wird.
Vielleicht zum Stichwort Meinungsfreiheit noch eine Nachfrage. Das ist ja vielleicht so das Hauptproblem bei dieser Erinnerungsgesetzgebung, oder? Dass eben Meinungsfreiheit damit abgewogen werden muss. Vielleicht könntest du noch einmal die berühmte Wunsiedel-Entscheidung erklären. Ich habe so verstanden, dass dann das Grundgesetz fast schon einen Erinnerungsgesetzstatus bekommt. Würdest du das auch so sehen? Und vielleicht könntest du diese Wunsiedel-Entscheidung noch mal kurz erklären.
Ja klar, die Wunsiedel-Entscheidung, die ist aus dem Jahr 2009 und die betrifft den Tatbestand des 130 Absatz 4 im StGB, im Strafgesetzbuch, nämlich die Billigung der nationalsozialistischen Verbrechen. Also nicht die eigentliche Holocaust-Leugnung, die ist schon in dem Paragraphen davor geregelt, sondern eben in dem Absatz davor, sondern eben die Billigung allgemein der Verbrechen. Also da geht es nicht mehr um das Abstreiten von Tatsachen im Wesentlichen, sondern es geht jetzt darum, eine Bewertung vorzunehmen und zu sagen, der Nationalsozialismus, der war gut und das ist eben jetzt da, das wird bestraft. Und da hatte das Gericht das große Problem, dass wir eben, wenn wir nicht mehr mit Tatsachen, mit falschen und ganz klar eindeutig auch vorsätzlich eindeutig falschen Tatsachen zu tun haben, bei solchen können wir immer noch sagen, die fallen schon von vornherein aus der Meinungsfreiheit heraus. Aber bei den Werturteilen, also bei den Bewertungen einer Tatsache als gut oder schlecht, da sind wir auf jeden Fall im Bereich der Meinungsfreiheit im Grundsatz. Das heißt, die Meinungsfreiheit war anwendbar. Und jetzt haben wir das große Problem gehabt, dass das deutsche Grundgesetz vorsieht, dass die Meinungsfreiheit eigentlich nur eingeschränkt werden kann durch allgemeine Gesetze. Und mit allgemein ist gemeint, dass diese Gesetze sich nicht gegen eine bestimmte Meinung als solche richten dürfen. Also man kann nicht einfach als Gesetzgeber sagen, die AfD darf nicht gebilligt werden. So, das wäre eine ganz eindeutige, nicht allgemeine Gesetzgebung, weil sie sich genau gegen eine bestimmte Meinung richtet. Und das Problem mit diesem Tatbestand war, nun, er richtet sich natürlich auch ganz explizit gegen eine Meinung, nämlich gegen die Meinung, dass die nationalsozialistischen, das Unrechtsregime, dass das ein gutes Regime war. Und jetzt hatte das Gericht eben diese Aufgabe zu lösen und stand eben vor der Möglichkeit zu sagen, ja, diese Norm ist verfassungswidrig, sie entspricht der Meinungsfreiheit nicht. Das wäre eigentlich nach dem Stand der Dinge damals die logischste Lösung gewesen. Aber das Gericht hat eben gesehen, dass das eigentlich nicht im Ergebnis rauskommen kann. Der Aufschrei wäre einfach riesig gewesen und hat deshalb tatsächlich, wie du genau gesagt hast, einen Ausweg gefunden und hat gesagt, ausnahmsweise ist hier in dem Grundgesetz eine Art Antikonzept, ein Gegenentwurf zum Nationalsozialismus zu sehen. Und deshalb aus diesem Grund ist ausnahmsweise diese Vorschrift doch verfassungsgemäß. Wir erkennen also ausnahmsweise an eine Sondergesetzgebung, ein nicht allgemeines Gesetz, das sich explizit gegen eine bestimmte Meinung richtet. Und das begründen wir eben damit, dass das Grundgesetz einen Gegenentwurf zum Nationalsozialismus bildet. Und deshalb war am Ende diese Norm dann doch verfassungsgemäß.
Vielleicht noch eine allgemeinere Frage. Als Historikerin, klar, beschäftige ich mich viel mit Vergangenheit und es gibt eben eine gängige Auffassung, dass Geschichte objektiv und wissenschaftlich ist, während Erinnerung als subjektiv oder politisiert wahrgenommen wird. Und inzwischen gibt es aber gerade in den Memory Studies eigentlich einen weitgehenden Konsens, dass es nicht haltbar ist, dass man Geschichtsschreibung ganz klar von Memory abtrennt und dass eben Geschichtsschreibung auch einen narrativen Charakter hat und deswegen nicht ganz klar von politischem abzutrennen ist. Also da gibt es natürlich auch eine große Debatte drüber, aber zu meiner Frage führt so ein bisschen, dass es ja trotzdem eine wichtige Aufgabe von Historikerinnen und Historikern ist, Komplexitäten aufzuzeigen, die sich eben aus dem Quellenstudium ergeben. Und meine Frage wäre jetzt, welche Rolle spielten und spielen Historikerinnen und Historiker bei der Entstehung von Erinnerungsgesetzen eigentlich? Und fungieren sie gewissermaßen als Experten für Geschichte und Erinnerung in diesem Zusammenhang? Und wo siehst du dann das Recht in diesem Spannungsfeld Geschichte und Erinnerung? Und was ist dann die Rolle von Juristinnen und Juristen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die an den Kern eigentlich der Erinnerungsgesetze geht. Denn das ist ja gerade das Unbehagen, das wir verspüren, wenn plötzlich sich die juristische Welt einklingt bei etwas, was doch im Kern vielleicht Sache der Historiker sein sollte. Also ich glaube, aus der juristischen Sicht würden viele sagen, die Historiker sind die, die das Fact-Finding machen, nämlich die, die die Tatsachen praktisch erforschen. Und diese Differenzierung, die du gerade gemacht hast, dass eben auch in der Geschichtswissenschaft natürlich letztlich das Ganze nicht völlig unsubjektiv, sondern auch eben sehr subjektiv teilweise nicht anders gemacht werden kann, das wird wahrscheinlich gar nicht so deutlich wahrgenommen. Also ich glaube, viele Juristen würden eher die Geschichtswissenschaft als die Wissenschaft sehen, die wirklich völlig objektiv ist. Das ist natürlich nicht der Fall, aber es bleibt dabei, dass eben Historikerinnen und Historiker vor Gerichten auch tatsächlich schon im Bereich der Holocaustleugnung damals tatsächlich als Experten herangezogen wurden. Und man sich bei Historikern natürlich schon erhofft, dass die eben sagen können, hat eben etwas so stattgefunden oder nicht, oder was ist noch im Bereich des Vertretbaren, also gerade bei Opferzahlen. Da gehen ja zum Beispiel die Schätzungen einfach auch sehr weit auseinander, und dann muss man sich zumindest damit auseinandersetzen, ist das jetzt hier ein Bereich, der so völlig abliegt von der Wahrheit, oder ist das eben etwas, das noch sozusagen im Bereich des Vertretbaren liegt. Insofern, aus meiner Sicht, ist es tatsächlich doch so, dass die Historiker und Historikerinnen zumindest bei der Auslegung von Erinnerungsgesetzen eine durchaus entscheidende Rolle spielen. Wobei die historischen Verbrechen, mit denen wir uns hier vor allem eben beschäftigen, das ist eben dann insbesondere der Holocaust, die werden heute als so geklärt angesehen in der Rechtswissenschaft, dass man da jetzt nicht mehr Geschichtswissenschaftler vor Gericht zitiert und als Experten oder so Zeugen braucht, wenn man eben sagt, gut, es ist klar, dass der Holocaust stattgefunden hat und auch in dem Ausmaß, in dem er stattgefunden hat. Aber es bleibt eben dabei, dass man sich eben schon die Frage stellen muss, was sollen die Juristen dann überhaupt eigentlich noch machen, und ist das eigentlich das Feld, das nicht sozusagen immer noch im Bereich des Aushandels und des Findens der Wahrheit sozusagen bleiben sollte und eben nicht gerade festgelegt wird durch das Gesetz und eben festgezurrt wird und damit ja auch so ein bisschen undynamisch gemacht wird. Und das ist eben das große Problem, das wir bei diesem Bereich weiter haben.
Vielleicht auf noch abstrakterer Ebene, wie hängen Recht und Temporalität generell zusammen? Also welche vielleicht noch größeren theoretischen Probleme gibt es dabei, Bezüge zur Vergangenheit in der Gegenwart durch Gesetzgebung zu regeln?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Also ich habe schon gerade gesagt, wir fixieren ja durch Erinnerungsgesetze letztlich die Vergangenheit und die Erinnerungen, die wir an die Vergangenheit haben. Und damit machen wir sie statisch. Dabei ist es ja gerade wissenschaftlich eigentlich immer der Ansatz zu sagen, es gibt keine unumbrüchbaren Wahrheiten. Es gibt eigentlich wir müssen immer auch die Dinge, die wir immer für sicher geglaubt haben, müssen wir immer noch weiter verhandeln können. Das ist schon mal ein, ich sag mal, temporales Problem. Ich würde sogar noch weitergehen. Man kann vielleicht sogar so weit gehen und sagen, Erinnerungsgesetze sind so ein bisschen vergleichbar mit den Regeln der Zukunft. Wenn wir nämlich über unseren eigentlichen Regelungskreis hinausgehen, also wenn man es sich so vorstellt, wir regeln jetzt die Vergangenheit durch eben Erinnerungsgesetze. Wir sagen, die Vergangenheit hat so stattgefunden und man soll bitte auch nicht nicht dagegen etwas sagen. Dann ist es eigentlich so eine Art und Weise, als ob der Gesetzgeber so ein bisschen über seinen eigenen Regelungsbereich hinausgreift. Denn er soll eigentlich ja vor allem Probleme der Gegenwart lösen. Ich sage, es ist vergleichbar mit der Zukunft, wenn wir uns zum Beispiel an Klimarechtsprechung und Klimagesetzgebung, wenn wir uns damit auseinandersetzen. In der Zukunft ist es ja auch so, dass es gab eben diese bekannte Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts 2021, der ja gesagt hat, der Gesetzgeber hat nicht ausreichend die Rechte der Generationen berücksichtigt, die eben in Zukunft mit den CO2-Emissionen zu kämpfen haben werden. Und aus dem Grund ist sozusagen der Gesetzgeber hinausgegriffen. Also er hat eigentlich die Zukunft zu sehr festgelegt. Und ich meine, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Festlegen der Vergangenheit, weil der Gesetzgeber in etwas ausgreift, was ihm eigentlich nicht zusteht. Also bei der Klimagesetzgebung ist es natürlich das Problem, dass man sagt, man hat zu wenig geregelt. Aber im Endeffekt ist dieses Unterlassen eben auch ein Nichtregeln, ein Festlegen der Zukunft. Man nimmt eben der Zukunft Spielräume. Und deshalb meine ich, dass man eigentlich temporal da tatsächlich die Vergangenheit mit der Zukunft ein bisschen vergleichen kann. Es bleiben natürlich auch Unterschiede, denn die Zukunft kann sich weiterhin verändern, während die Vergangenheit dann eben sozusagen keine Chance mehr hat zu reagieren. Das ist gleich der Unterschied.
Vielen Dank. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage wieder hin zu etwas Konkretem. Zu deinem Policy, es gibt in deinem Abschlussbericht auch einen Policy Paper, und da gibt es eine Sektion mit Handlungsempfehlungen für die Politik. Könntest du vielleicht 2 bis 3 davon herausgreifen, die dir besonders wichtig sind und die in künftige, jetzt sind wir wieder bei Zukunft, künftige politische Entscheidungen zur Regulierung von Erinnerungen einbezogen werden sollten?
Ja, in der Tat, wir haben da einige Empfehlungen formuliert, aus denen ich jetzt nur zwei rausgreifen will, die mir besonders wichtig sind. Die erste Empfehlung ist, dass die deutsche Erinnerungspolitik aus unserer Sicht sich von dem Grundsatz leiten lassen sollte, dass Opfer nicht in Konkurrenz zueinander gesetzt werden. Die Erinnerung an ein historisches Ereignis relativiert ja nicht die eines anderen. Es sollte vielmehr so sein, dass Erinnerungspolitik multidirektional ist, also in verschiedene Richtungen gehen kann. Und der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass die kollektive Erinnerung an die Shoah niemals für politische Ziele instrumentalisiert werden sollte, und zwar egal von welcher politischen Seite. Ich finde auch, dass wir mit Blick auf den Krieg in Gaza aufpassen müssen, dass wir uns hier nicht hinter unserer Geschichte verstecken. Denn die Lehre aus dem Holocaust sollte aus meiner Sicht gerade sein, dass wir überall auf der Welt gegen Massenverbrechen ankämpfen müssen, egal gegen wen sie begangen werden. Und gerade wir sollten Israel als unserem Freund ja sagen können müssen, wenn es, wie das derzeit wohl der Fall ist, in seiner Reaktion auf die brutalen Angriffe der Hamas zu weit geht.
Vielen Dank für das Gespräch, Paula.
Ja, sehr gerne.
Danke dir, Ida.